Sei Podcast Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur heutigen Sendung. Im Frühjahr des Jahres 2023 hielt Norbert Nikolaus über Zoom einen Dir-Vortrag über Marc Aurel, den wir Ihnen heute gern dokumentieren möchten. An der einen oder anderen Stelle ist vielleicht die Satzstellung etwas ungewöhnlich. Das liegt aber eben daran, dass es ursprünglich ein Dia-Vortrag ist. Das geht ja leider beim Hörfunk nicht. Marc Aurel, vielleicht haben wir den Namen ja schon mal in der Schule in Geschichte gehört, aber wer war das eigentlich? Auf der Umschlagseite zu seinem Buch Selbstbetrachtungen, das ich in meinem Bücherschrank fand, steht Folgendes. Der römische Kaiser Marcus Aurelius Antonius wurde am 26.04. 121 nach Christus in Rom geboren. Im Jahre 138 wurde er auf Wunsch Kaiser Hadrians von seinem Onkel Antonius Pius adoptiert und zum Thronerben bestimmt. Er herrschte milde und friedliebend. Und er ging vor allem als Philosoph in die Nachwelt ein. Dies ist besonders auf seine Aufzeichnungen zurückzuführen. Daraus spricht ein hoher und empfindlicher Geist, der in schonungsloser Offenheit sein eigenes Ich befragt und mit resignierendem Schwermut antwortet. Die Schrift, die ursprünglich hieß An sich selbst, verfasste er als ernster Anhänger der stoischen Philosophie in griechischer Sprache. Sie gibt Zeugnis von seinem Wissen, von der Vergänglichkeit alles Irdischen und der Gleichheit aller Freien. Noch ein Zitat von Marc Aurel, bevor wir dann mit Norbert Nikolaus beginnen. Hoffe nicht auf Platons Idealstaat, sondern gib dich zufrieden, wenn es ein ganz klein wenig vorangeht, und ziele auf diesen Ausgang, wie gering er auch ist. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen.
Stoische Lebenskunst habe ich als Titel gewählt, weil bei den Stoikern der Begriff Lebenskunst in deren Texten immer wieder vorkam. Da bin ich mal auf die Suche gegangen, was sagt Baba denn zur Lebenskunst? Und ob ihr es glaubt oder nicht, bei Baba kommt dieser Begriff nur einmal in der gesamten Primärliteratur vor, die mir vorliegt. Ich musste jetzt nicht alle Bücher durchstudieren, sondern ich habe die Bücher als PDF vor mir, kann also eine Suche veranstalten. Und es kommt nur einmal Lebenskunst vor, und zwar in diesem Zusammenhang.
Hier in Dharwa gibt es eine große Zahl von Anhängern Shivas, die den Shiva-Aspekt des Göttlichen verehren. Shiva ist das beste Beispiel für Gelassenheit. Stellt euch vor, wie liebevoll, wie kooperativ die verschiedenen Familienmitglieder sein müssen, damit das Leben auf dem Kailash problemlos und glücklich ist. Das Leben ist so künstlich geworden. Es gibt keine Lebenskunst und keine Herzlichkeit mehr.
Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen weiterlesen. Warum sagt Baba das?
Er sagt, in den Puranas taucht Shiva mit einer seltsamen Truppe von Familienangehörigen auf. Doch jeder ist so ruhig und gelassen, dass die ganze göttliche Familie in Frieden und Harmonie lebt. Shiva hat Schlangen auf den Armen, um den Nacken, auf dem Haupt, um die Taille herum. Einer seiner Söhne, Kumar, reitet auf einem Pfau, der Schlangen angreift. Ein anderer reitet auf einer Maus, die von den Schlangen gefressen wird. Ein Sohn hat einen Elefantenkopf, was den Appetit des Löwen anregt, der wiederum der Träger von Durga ist, der Gefährtin von Shiva, die als seine linke Körperhälfte nicht von ihm zu trennen ist. Auch ist der Löwe dem Stier, den Shiva für sich selbst als Träger gewählt hat, von Natur aus nicht wohlgesonnen. Shiva hat auf dem Punkt zwischen seinen Augenbrauen Feuer und auf dem Kopf Wasser den Ganges. Beide sind eigentlich unvereinbar.
Interessant, dass er von dieser Familie als einer seltsamen Truppe spricht. Gut, da war eine kleine persönliche Anmerkung. Hier an der Universität in Dharwa hat Baba 1971 diese Ansprache gehalten. 11 Jahre später konnte ich an dieser Universität für 5 Jahre arbeiten und dort auch leben. Und insofern ist da ein gewisser persönlicher Bezug enthalten. Kommen wir zunächst einmal zu der Überlegung, was zeichnet einen weisen Herrscher aus? Denn als solcher wird Marc Aurelia bezeichnet. Wir haben in der Geschichte verschiedene weise Herrscher kennengelernt. Zum Beispiel im Ramayana wird von König Janaka berichtet, dem Vater von Sita, der Spiritualität, Klugheit, Liebe und Geschick im Regieren vereinte. Dann haben wir König Salomon um circa 1000 vor Christus. Der König war nach der Darstellung der Bibel im 10. Jahrhundert vor Christus Herrscher des Vereinigten Königreichs Israel. Entsprechend dem biblischen Bericht war er der Erbauer des ersten jüdischen Tempels in Jerusalem und der dritte König in Israel nach Saul und seinem Vater David. Nun, wir kennen den Begriff des salomonischen Urteils. Damals in Israel lebten zwei Frauen in benachbarten Häusern und beide hatten zur gleichen Zeit ein Kind geboren. Nach einiger Zeit starb das Kind der einen Frau und was machte sie eines Nachts? Sie schlich sich rüber in das Nachbarhaus und tauschte die beiden Kinder aus. Das hat die Frau des Kindes, das noch lebte, natürlich gemerkt und die Sache kam vor den König. Was sollte er machen? Er kam zu dem Schluss, das Kind muss geteilt werden. Jede der Frauen kriegt eine Hälfte des Kindes. Und da ruft die richtige Mutter dieses Kindes, halt, gebt das Kind der anderen Frau. Es soll nicht getötet werden. Daraufhin sagt Salomon, du bist die richtige Mutter, du sollst das Kind behalten. Dieses Urteil sprach sich in ganz Israel herum. Und man fürchtete sich vor dem König, denn man sah, dass Gott ihm die Weisheit verliehen hatte, Gericht zu halten, heißt es im Alten Testament. Dieses Wort, man fürchtete sich vor dem König, bedeutet aber nicht, dass die Menschen Angst vor dem König hatten. In der Bibel wird Furcht im Sinne von Ehrfurcht verwendet. Man hatte also Ehrfurcht vor dem König, denn man sah, dass Gott ihm die Weisheit verliehen hatte. Man hatte also keine Angst vor dem König, es war die Ehrfurcht. 700 Jahre später lebte in Indien Ashoka und er sagt, alle Religionen sollen überall verbreitet sein, denn sie alle streben nach Selbstkontrolle und der Reinheit des Herzens. Zunächst war Ashoka als Herrscher damit befasst, sein Reich mit äußerster Härte zu erweitern. Auf dem Höhepunkt seiner Macht und seiner Eroberungen um 258 vor Christus konvertierte er zum Buddhismus und verzichtete fortan auf weitere Eroberungen. Er widmete sich gezielt der Friedensförderung und der sozialen Wohlfahrt. Er verbot Kriegsführung und ermahnte seine Untertanen auf Gewaltanwendungen zu verzichten. Er baute auch Schulen und Krankenhäuser, sogar Tierhospitäler, und ließ im ganzen Land Säulen aufstellen oder auf Felsen Edikte einmeißeln. Und in diesen Säulen hat er die wesentlichen Gesetze, die er erlassen hat, einmeißeln lassen. Und darunter eben auch die Freiheit der Religionen und die Achtung der gegenseitigen Glaubensbekenntnisse. Heute ist Ashoka noch in Indien bekannt, indem dort viele staatliche Hotels als Ashoka-Hotels bekannt sind. Jetzt kommen wir zu Marc Aurel, auch einem weisen Herrscher. Man nennt ihn ja auch den Philosophen auf dem Kaiserthron. Er lebte von 121 bis 180 nach Christus und hat einmal geschrieben zu sich selbst:
Hüte dich, dass du nicht ein tyrannischer Kaiser wirst. Nimm einen solchen Anstrich nicht an, denn es geschieht so leicht. Erhalte dich also einfach, gut, lauter, ernsthaft, prunklos, gerechtigkeitsliebend, gottesfürchtig, wohlwollend, liebreich und standhaft in Erfüllung deiner Pflichten.
Wie kommt ein Marc Aurel jetzt zu solchen Ansichten oder Einsichten? Da müssen wir einen Schritt zurückgehen nach Griechenland, wie man sich die griechische Epoche weit vor Christus vorstellte. Und in diesem Rahmen gab es sogenannte Philosophenschulen, zum Beispiel Platon. Und es heißt, in ihrem Ursprung war die Philosophie eine praktische Wissenschaft. Sie sollte die Frage beantworten, wie man ein gutes Leben führt. Und unter diesen Philosophenschulen gab es dann die sogenannte griechische Stoa. Das wichtigste Ideal der Stoiker, die Apatheia, die Abwesenheit von Affekten.
Die ist am besten zu erreichen durch Indifferenz gegen Schmerz und Lust gleichermaßen.
Durch Kontrolle der Affekte erwirbt der Stoiker aber nicht nur die Apatheia, sondern auch Weisheit. Das ist sozusagen das Kennzeichen der Stoa oder der Stoiker im alten Griechenland wie auch später in Rom. Und Stoa ist einfach der Begriff für eine bunt bemalte Säulenhalle, die auf dem Marktplatz in Athen stand, wo man sich traf und diskutierte. Barber hat auch etwas Ähnliches gesagt in der Prashanti Vahini.
Wenn man die Wogen geistiger Erregung glättet und die Wirbel von Zu- und Abneigung, von Liebe, Hass und Sorge, Freude, Hoffnung und Verzweiflung zur Ruhe bringt, erringt und erhält man unerschütterlichen Frieden.
Der Begründer der griechischen Stoa, Zenon von Kition, der um 300 vor Christus lebte und dort diese Philosophenschule begründete. Und diese Schule beschäftigte sich mit den Themen Gott, Natur und Mensch, Wirklichkeit und Realität, Weltenschöpfung, Bestimmung, Vorsehung, Ethik, Moral, Tod und Sterben und Vernunft. Eigentlich alle die Themen, die auch Swami in seinen Ansprachen thematisiert. Gut 300 Jahre später, nach Zenon, gibt es in Rom die römischen Stoiker. Der erste von ihnen, Seneca, hat von 1 bis 65 nach Christus gelebt. Danach kam Epiktet von 50 bis 138 nach Christus und schließlich Marc Aurel von 121 bis 180 nach Christus. Sie waren teilweise Zeitgenossen, denn als Seneca starb, war Epiktet 15 Jahre alt und als Epiktet starb, war Marc Aurel 17 Jahre alt. Und Marc Aurel erwähnt vieles oder einiges von Epiktet. Dessen Schüler haben ja aufgeschrieben, Epiktet hat nicht geschrieben, was er so gelehrt hat. Und einer seiner interessanten Aussprüche ist der, den ich gestern noch entdeckt hatte.
Er fragt, was ist die Strafe für diejenigen, die den Göttern nicht gehorchen?
Antwort:
So zu bleiben, wie sie sind, das ist Strafe genug.
Am 26. April 21 wird Marc Aurel in Rom geboren. Von 161 bis 180 ist er römischer Kaiser, 19 Jahre lang. Und am 17. März 180 stirbt er in Vindobona, das ist das heutige Wien. Sein Hauptanliegen ist in diesem Satz gebündelt:
Was die Allnatur jedem zuträgt, ist ihm zuträglich. Und gerade dann zuträglich, wenn sie es zuträgt.
Die Allnatur ist bei ihm ein sehr zentraler Begriff, auf den kommen wir gleich noch zurück. Zu seiner Zeit, also 180, als er starb, hatte das Römische Reich eine Ausdehnung. Es war größer als die heutige EU und umfasste praktisch alle Länder um das Mittelmeer herum. Praktisch auch hier um das Schwarze Meer sind fast alle Bereiche eingeschlossen. Und was wir von ihm wissen, hat er in einem einzigen Buch oder Büchlein oder in Notizen niedergelegt, das um 1727 einmal nachgedruckt wurde, des römischen Kaisers Marcus Aurelius Antoninus, erbauliche Betrachtung über sich selbst. Er hat das Ganze in Griechisch geschrieben, das war die Sprache der Gebildeten damals in Rom. Und heute nennt man dieses Buch Selbstbetrachtungen. Es ist eine Art Tagebuch. Und dieses Tagebuch beschäftigt sich jetzt nochmal spezifiziert mit den Themen, was ist die Allnatur, über die Verbundenheit aller miteinander, die Vorsehung und Bestimmung, Nutzen für andere, ganz wesentlich auch, über Urteile und Meinungen, Sterbe und Tod. Das sind ja alles auch Themen, die Swami uns ans Herz legt. Jetzt kommen wir zu den einzelnen Dingen, die sehr große Parallelen zu Swamis Lehre haben. Einmal geht es um den Begriff der Zurückgezogenheit. Und dazu sagt Marc Aurel:
Man sucht Zurückgezogenheit auf dem Lande, am Meeresufer, auf dem Gebirge. Auch du hast die Gewohnheit, dich danach lebhaft zu sehnen. Aber das ist bloß Unwissenheit und Schwachheit, da es dir ja freisteht, zu jeder dir beliebigen Stunde dich in dich selbst zurückzuziehen. Es gibt für den Menschen keine geräuschlosere und ungestörtere Zufluchtsstätte als seine eigene Seele.
Und das wird Marc Aurel natürlich auch erfahren haben und nicht nur von den Stoikern sozusagen abgeguckt haben, um die Tradition fortzusetzen. Es ist sowieso eine Frage, was wir heute als Philosophen bezeichnen, Platon, Sokrates, das sind Philosophen. Das sind nach unserem Verständnis ja gar keine Philosophen, die über etwas reflektieren, sondern es sind Mystiker, die etwas erfahren haben und das, was sie erfahren haben, in Begriffe gebracht haben und dann ihren Schülern weitervermittelt haben, nach dem Motto, ihr braucht nicht zu lernen, was ich euch sage, sondern ihr sollt gucken, dass ihr das selbst erfahrt. Also Philosophie ist nicht das, was man heute unter Philosophie versteht, dass jeder sich Philosoph nennen kann und über den heutigen Zustand der Welt irgendetwas, was er sich erdacht hat, aber nicht erfahren hat, im Inneren erzählt. Aber auch Swami hat von dieser Zurückgezogenheit gesprochen. Ein Beispiel von ihm, das er immer wieder erwähnt.
Ihr könnt nicht einfach dadurch entkommen, dass ihr euch vom Gegenstand eurer Wünsche entfernt. Auch wenn ihr euch im Dschungel aufhaltet, könnt ihr in Gedanken auf dem Marktplatz sein.
Und bei Swami wird sehr stark der Wert darauf gelegt, wo unser Denken ist, da sind wir zu Hause. Und ob wir im Urwald sind oder sonst wo, das Denken bestimmt unseren Frieden oder unsere innere Ruhe. Er spricht auch öfter von Waldeinsamkeit.
Wie kann es Abgeschiedenheit genannt werden, wenn ihr allein im Wald sitzt und eure Gedanken sich mit den Dingen der Welt beschäftigen? Ohne die Gedanken zum Schweigen zu bringen, kann nirgendwo Stille gefunden werden.
Also ganz wichtiger Aspekt bei Swami, die Gedankenkontrolle. Dass der Mensch eben sich nicht in den Dschungel zurückziehen soll, sondern er sagt, hands in society and head in the forest. Das sollte eben the way of life sein. Aber es muss eben beides zusammenkommen. Das werden wir auch gleich bei Marc Aurel auch sehen. Es gab zu seiner Regierungszeit, 65 bis 80, die sogenannte Antoninische Pest. Antoninius war sein Name, der das Geschlecht, aus dem er kam, und die Pest, die zu seiner Regierungszeit stattfand in Rom. Und diese Pest wurde gemäß den antiken Überlieferungen von heimkehrenden Legionären, die gegen die Parther gekämpft hatten, aus Mesopotamien eingeschleppt, von wo sie sich seit 165 über die dicht bevölkerten Städte wie Smyrna, Ephesus und Athen ausbreitete und dann ein Jahr später auch Rom erreichte. Ein Historiker berichtet von 2000 Toten täglich, jeder vierte Erkrankte sei verstorben. Von dort breitete sie sich rasch bis zur Donau und an den Rhein aus und die Folge war ein Massensterben, das nur mit kurzen Unterbrechungen fast 24 Jahre lang anhalten sollte und zu einer großflächigen Entvölkerung des Römischen Reichs führte. In diesem Zusammenhang sagt Marc Aurel,
niemand wird müde, seinen Nutzen zu suchen. Nutzen aber gewährt uns eine naturgemäße Tätigkeit. Werde also nicht müde, deinen Nutzen zu suchen, indem du anderen Nutzen gewährst.
Ein naturgemäßer Nutzen ist also nur der Nutzen, den man hat, wenn man anderen Nutzen gewährt. Das ist die klassische Seva-Haltung.
Gott fragt nicht danach, wann und wo ihr anderen geholfen habt. Er fragt nur nach den Motiven und dem Grund, der euch dazu bewogen hat.
Jetzt zurück zu Marc Aurel, der den wichtigen Begriff einmal erklärt, und zwar den der Allnatur.
Die Allnatur fühlte den Drang zur Weltenschöpfung.
Das heißt, die Allnatur war vor der Schöpfung schon vorhanden und könnte gleichgesetzt werden mit Brahman.
Alles, was geschieht, ist daher eine notwendige Folge des Weltenplans. Das Wichtigste, dessen Verwirklichung die weltbeherrschende Vernunft eigens anstrebt, ist ohne Grund vorhanden. Mehr als einmal wird es zu deiner Geistesruhe beitragen, wenn du diesen Gedanken in deiner Seele bewahrst.
Es gibt also keine Ursache für die Allnatur. Man kann nicht fragen, ja, und woher kommt die? Die Allnatur ist ohne Grund vorhanden. In den Veden gibt es den Spruch,
das eine beschloss, sich zu vervielfältigen und sich seiner eigenen Vielfalt zu erfreuen.
Das eine ist also vor der Vervielfältigung vorhanden. Und Baba hat gesagt,
ich habe mich von mir selbst getrennt, um mich selbst zu lieben.
Und um nochmal einen Blick auf diese Allnatur zu werfen, was Aurel damit meinte, hier ein kurzes Zitat von Meister Eckhart.
Als ich noch in meiner ersten Ursache stand, da hatte ich keinen Gott. Und da war ich Ursache meiner selbst. Ich wollte nichts, ich begehrte nichts. Denn ich war ein lediges Sein und ein Erkenner meines Seins und im Genuss der Wahrheit. Da wollte ich mich selbst und wollte nichts sonst. Was ich wollte, das war ich. Was ich war, das wollte ich. Und hier stand ich, Gottes und aller Dinge ledig.
Ledig ist also leer. Also es gab Gott noch nicht und es gab auch noch nicht alle Dinge, also die Schöpfung. Und die erste Ursache ist sozusagen der Urzustand, in dem wir alle einmal gewesen sind, bevor wir in die Schöpfung hinausgebracht wurden. Dieser Spruch zum Beispiel hat Meister Eckhart dann auch den Häresieverdacht eingebracht zu seiner Zeit. Und eines der Themen, die Marc Aurel anspricht, ist die Harmonie der Welt. Er sagt,
Alles ist wie durch ein heiliges Band miteinander verflochten. Nahezu nichts ist sich fremd. Alles Geschaffene ist einander beigeordnet und zielt auf die Harmonie derselben Welt. Aus allem zusammengesetzt ist eine Welt vorhanden, ein Gott, alles durchdringend, ein Körperstoff, ein Gesetz, eine Vernunft, allen vernünftigen Wesen gemein und eine Wahrheit, so wie es auch eine Vollkommenheit für all diese Verwandten derselben Vernunft teilhaftigen Wesen gibt.
Ein bekanntes Bild der Wanderer am Weltenrand, wo der Wanderer auf der flachen Erde bis zum Horizont kriecht, dann den Kopf durch den Horizont steckt und auf eine andere Welt trifft. Platon würde sagen, das sind die Ideen. Die Ideen, die sozusagen die Welt zusammenhalten und die die Blaupause für die Schöpfung sind. Und auch die sind mit allem, was in der Schöpfung zu sehen ist, verbunden. Baba sagt,
die Einheit in der Vielfalt, die Harmonie in der Verschiedenheit sind das innerste Kernstück des Vairagya-Gedankengutes.
Und Marc Aurel, alles ist wie durch ein heiliges Band miteinander verflochten. Er spricht auch von der Verkettung der Ursachen. Es gibt Fliesen aus der römischen Zeit. Ihr kennt das auch als keltischen Knoten. Das war bei den Römern aber auch schon bekannt. Dazu der Spruch von Marc Aurel.
Alles, was dir widerfahren mag, war dir von Ewigkeit her so bestimmt. Und die Verkettung der Ursachen hat von Anfang an dein Dasein und dieses dein Geschick miteinander verknüpft.
Und wenn man die Linie eines dieser keltischen Knoten und Verknotungen verfolgt, kommt man, nachdem lange, lange, lange alles hin und her geht, wieder zu dem Ursprung zurück. Alles ist miteinander verknüpft. Ein anderer Ausspruch von Marc Aurel.
Bedenke oft die Verkettung aller Dinge in der Welt und ihr Verhältnis zueinander. Gewissermaßen sind sie ja alle miteinander verflochten und insofern alle untereinander auch verwandt.
Sai Baba sagt,
im Grunde genommen sind die äußere und die innere Welt nicht verschieden und voneinander getrennt. Sie sind unlösbar miteinander verflochten.
Und aus dem, was Marc Aurel sagte, folgt,
keinem Menschen widerfährt etwas, was er nicht auch seiner Natur nach ertragen könnte.
Man ist also in diesem ganzen Geflecht enthalten. Und bei Baba lesen wir auch zu dem Begriff jetzt des Ertragens.
Ertragen, aushalten zu können, ist der Kern aller spirituellen Bemühungen und das eine Wesensmerkmal, das jeder Mensch in seinem Leben erreichen muss.
Wir müssen also diese Verkettung und das Ganze, in dem wir eingebunden sind, von dem wir nur einen Teil selbst erleben, einfach ertragen. Und wir könnten sagen, das sagt Marc Aurel auch, das ist aber jetzt kein Zitat, was wir ändern können und auch ändern wollen, sollten wir ändern. Was wir nicht ändern können und auch nicht ändern wollen, sollten wir ertragen. Das heißt, wenn die Sonne scheint, können wir das nicht ändern. Das sollten wir ertragen. Wenn wir das ändern können und einen Sonnenschirm aufspannen, dann können wir das wenigstens machen. Wir können es ändern. Aber nicht zu ändern ist, dass die Sonne eben scheint. Marc Aurel sagt,
welche Gewalt hat doch der Mensch? Er hat es in seiner Macht, nichts zu tun, was den Beifall der Gottheit zur Folge hat, und alles hinzunehmen, was ihm die Gottheit zuteilt.
Thank you.
Jetzt kommen wir zu einer etwas kritischen Situation, in der Marc Aurel gelebt hat und die man ihm auch lange im Mittelalter, vor allen Dingen von den christlichen Kirchen, zum Vorwurf gemacht hat. Er hat nämlich in einer Zeit gelebt, in der es die Christenverfolgung gab und Sklavenhandel und in dem das Römische Reich nach außen kämpfte, um sich als Ganzes zu erhalten. Also Imperialismus hat man ihm vorgehalten, Sklavenhandel und Christenverfolgung. Warum hat er das denn nicht abgeschafft? Sein Barber sagt:
Ihr bekommt das, was euch bestimmt ist, und ihr verliert, was das Schicksal euch nimmt. Keines von diesen kann durch irgendwelche Maßnahmen verhindert werden.
Das ist jetzt wieder eine größere Sicht, warum solche Dinge in der Welt passieren. Marc Aurel war ja nicht ein Einzelner, der sagen konnte, was gemacht wird. Er hat ja hinter sich auch Mitverantwortliche gehabt. Und es ist nicht möglich, bestimmte Dinge ohne die Unterstützung des gesamten Staatsapparates, sagen wir mal, und der wichtigen Menschen im Staate einfach zu ändern. Das geht auch heute nicht. Und damals wurden die Christen nicht unbedingt zu seiner Zeit aktiv verfolgt, sondern es gab das Gesetz, dass wenn man sich öffentlich zum Christentum bekannte und das öffentlich machte, dass das die Todesstrafe zur Folge hatte. Und Marc Aurel hat Gesetze erlassen oder auch unterstützt von seinem Vorgänger Trajan, dass es nicht erlaubt ist, irgendjemanden anzuzeigen und zu sagen, ja, der ist ein Christ, so wie bei der Hexengeschichte im Mittelalter, der ist ein Christ, und schon wurde er verurteilt. Derjenige durfte nicht anonym sein, er musste nachweisen und zeigen, dass dieser Christ sozusagen gegen das Gesetz verstoßen hat. Er hat sich sehr darum bemüht, die Schwachen, die Armen, die Notleidenden, für die gesetzmäßig Erleichterungen zu schaffen, ohne das Ganze natürlich auf den Kopf stellen zu können. Kommen wir zum Sklavenmarkt. In der Kaiserzeit schätzt man den Anteil der Unfreien, also der Sklaven, auf rund ein Viertel der Bevölkerung Italiens. Man schätzt, dass im römischen Italien 1 bis 1,5 Millionen Sklaven lebten, ein Bevölkerungsanteil von fast 25%. Es gab verschiedene Wege, wie man Sklave wurde. Es gab sozusagen die Schuldsklaverei. Da mussten Schuldner ihren Körper, ihre Arbeitskraft und ihre Freiheit verkaufen, um ihre Schulden zu begleichen. Das ist auch so, wenn jemand eine bestimmte Strafe, die er hier bekommt hat, nicht bezahlen will und kann, dann kommt er ins Gefängnis und muss das abarbeiten. Dann ist er sozusagen auch ein Schuldsklave. Im Zusammenhang mit den zahlreichen römischen Eroberungskriegen wurden Kriegsgefangene als Sklaven verkauft. Auch eine Möglichkeit. Das ist ja heute auch so. Die Kriegsgefangenen sitzen ja nicht ihre Zeit ab, sondern haben ihre Arbeitskraft zur Verfügung zu stellen. Und dann gab es noch die Räuber und Piraten, die Reisende entführten und als Sklaven verkauften. Oder sogar die Strafe für bestimmte Verbrechen, da wurde Versklavung angesetzt und die Kinder von Sklaven bekamen automatisch den Status ihrer Eltern. Es ist nicht ganz von der Hand zu weisen, dass bestimmte Arbeitsverhältnisse heutzutage, auch hier in Deutschland, denen der Sklaverei nahe kommen. Siehe Niedriglohnsektor hier bei uns. In anderen Ländern auch. Und insofern braucht man sich nicht zu ereifern, dass in Rom die Sklaverei existierte und dass Marc Aurel nicht dafür gesorgt hat, dass die abgeschafft wird. Der dritte Vorwurf betraf dann die Eroberungszüge. Aber wenn Marc Aurel unterwegs war an der Front, vor allen Dingen im Norden seines Reiches an der Donau, dann war seine Aufgabe an der Front jetzt nicht die eines Feldherrn, denn das Kriegshandwerk hat er nie gelernt, sondern er war da, um Gericht zu halten, Recht zu sprechen. Er ist also nie in den Krieg gezogen, das konnte er gar nicht. In Rom gibt es diese Ehrensäule, die 196 schon fertiggestellt war und 30 Meter hoch ist und immer noch an ihrem alten Platz steht. Das ist ein Turm, in dem man in einer Wendeltreppe hochgehen kann. Und nach dem Tod des Kaisers im Jahre 180 beschloss der Senat, die Mark-Aurel-Säule zu errichten. Die Reliefs stellen die Feldzüge der Römer dar gegen die Markomannen, die Quaden und die Sarmaten. Rom ist ja eigentlich für unsere Rechtsprechung in unserem Rechtssystem ursächlich. Denn wir haben hier das römische Recht in großen Teilen angewendet. Das wird auch in den Universitäten gelehrt. Und eines der ersten Zeugnisse des römischen Rechts waren die 12 Tafeln, die schon 450 vor Christus auf dem Forum aufgestellt waren, wo die Grundlagen des römischen Rechts verzeichnet waren. Aber mit Recht und Gerechtigkeit meint Marc Aurel natürlich auch noch was anderes. Er sagt:
Alles, was sich ereignet, geschieht gerecht. Wenn du sorgfältig alles beobachtest, wirst du das erkennen. Ich sage, nicht nur der natürlichen Ordnung, sondern vielmehr der Gerechtigkeit gemäß. Und wie von einem Wesen ausgehend, das alles nach Würdigkeit verteilt.
Das Wesen, das nach Würdigkeit verteilt, nennt er Gott oder die Götter. Und das, was es verteilt, ist sozusagen die Vorsehung oder die Bestimmung des Menschen. Im indischen Kontext würde man das auch Karma nennen. Sozusagen ein abstraktes Verteilen dessen, was zu geschehen hat. Noch einmal zum Sklavenmarkt. Da hat er ein interessantes Beispiel, das er jetzt auf die spirituelle Ebene übersetzt.
Wer seinem Herrn entläuft, der ist ein Ausreißer. Ein Herr ist auch das Gesetz. Wer also da widerhandelt, ist ein Ausreißer. So auch, wer sich betrübt und mit seinem Schicksal unzufrieden ist. Denn er will nicht, dass geschehen sei oder geschehen soll, was doch der Allgebieter, das Gesetz, angeordnet hat, der für jeden festsetzt, was ihm zukommt. Mithin ist der Furchtsame niedergeschlagen oder ein aufgebrachter Ausreißer, nämlich weil er sich nicht mit dem zufrieden gibt, was ihm zugeteilt ist.
In diesem Zusammenhang kommt der Begriff der Vorsehung zum Tragen.
Alles, was dir widerfahren mag, war dir von Ewigkeit her so bestimmt,
sagt Marc Aurel.
Und die Verkettung der Ursachen hat von Anfang an dein Dasein und dieses dein Geschick miteinander verknüpft. Alles ist voll von Spuren göttlicher Vorsehung. Auch die zufälligen Ereignisse sind nichts Unnatürliches, sind abhängig von dem Zusammenwirken und der Verkettung der von der Vorsehung gelenkten Ursachen.
Swami sagt:
Alles obliegt dem Willen der Vorsehung. Alles geschieht entsprechend dem göttlichen Plan.
Zu den Göttern, auch damals schon wurde gesagt, ja, wer sind denn die Götter, ne? Ich kann sie nicht sehen, schreibt Marc Aurel.
Fragt man dich, wo du denn die Götter, die du so hoch verehrst, gesehen und woraus du ihr Dasein erkannt hast, so antworte doch, sie sind erstens schon für das leibliche Auge in ihren Werken sichtbar. Zweitens habe ich auch meine eigene Seele nicht gesehen und ehre sie dennoch. Gerade so halte ich es auch mit den Göttern, aus den von allen Seiten mir gebotenen Proben ihrer Macht. Schließe ich auf ihr Dasein und verehre sie.
Auch in Indien werden die Götter ja verehrt. Unser Baba sagt:
Ebenso werden dem formlosen Gott viele Gestalten gegeben. Das Göttliche ist rein, unsterblich, ohne Eigenschaft, formlos, uralt und ewig. Aber die Menschen verehren zu ihrer eigenen Befriedigung eine Form. Darum verkörpert sich Gott. Er ist der Schöpfer, Erhalter und Zerstörer. Ihr aber denkt, dass für Schöpfung, Erhaltung und Zerstörung verschiedene Götter existieren. Sie alle sind wie Minister Gottes. Alle sind unter seiner Kontrolle. Opfert ihr also Gott etwas, so ist es, als ob ihr allen Göttern opfert.
Und hier hat Marc Aurel nochmal etwas gesagt.
Entweder vermögen die Götter nichts, oder sie vermögen etwas. Wenn sie nun nichts vermögen, warum betest du denn? Sind sie aber mächtig, warum flehst du sie nicht an, um Anwendung dieses oder jenes Übels oder um Verleihung dieses oder jenes Gutes? Vielmehr um die Gabe, nichts von all dem zu fürchten oder zu begehren oder darüber zu trauern. Denn wenn sie überhaupt den Menschen zu helfen vermögen, so können sie auch dazu verhelfen.
Marco Aurel sagt, es ist einfacher, Gott zu bitten, die Hitze des Tages zu ertragen, als zu bitten, lieber Gott, mach es hier wieder kühler. Es ist einfacher, nicht nach etwas Gewünschtem sich zu sehnen, sondern Gott zu bitten, lass mich von dieser Sehnsucht nicht berührt werden. Das sei viel einfacher, sagt Marc Aurel. Als Beispiel dafür, was Marc Aurel sagt, wir alle wirken zusammen auf ein Ziel hin.
Die einen mit Bewusstsein und Einsicht und die anderen unbewussterweise.
Alles arbeitet auf ein Ziel hin, zu den Außendingen gehört.
Die Außendinge. Also alles, was außerhalb von uns ist, die du mit Furcht oder Hoffnung suchst oder fliehst, kommen nicht zu dir. Vielmehr kommst du gewissermaßen zu ihnen. Bekümmere dich doch also nicht um sie, und auch sie werden dann ruhig bleiben, wo sie sind, und dich wird man sie weder fürchten noch verlangen sehen.
Das heißt, das Kolosseum hier als Beispiel enthält nicht die Aufforderung, dass ich zu ihm kommen soll. Aber wenn ich die Sehnsucht verspüre, mal das Kolosseum mir anzuschauen, dann gehe ich ja zu ihm. Das ist dann meine Entscheidung. Und das ist auch genauso mit den Urteilen, die wir fällen.
Die sinnlichen Gegenstände sind außer uns. Einsam stehen sie sozusagen vor unserer Tür. Sie wissen nichts von sich selbst, urteilen auch nicht über sich. Wer ist es denn, der über sie urteilt? Unsere Vernunft.
Das heißt, unser Denken fällt Urteile und sagt, das ist aber grauslich, ohne dass wir vielleicht den Hintergrund verstehen. Und Swami sagt auch immer wieder, dass wir uns nicht zu Urteilen hinreißen lassen sollen. Und ähnlich bildet dir deine Meinung.
Es steht bei dir, über dies und das dir keine Meinung zu bilden.
Sagt Marc Aurel.
Und so deiner Seele alle Unruhe zu ersparen. Denn die Dinge selbst können ihrer Natur nach uns keine Urteile abnötigen.
Also wir sind nicht verpflichtet, über dies oder das eine Meinung zu haben. Aber wie schnell sind wir dann mit einer Meinung dabei? Und das ist dann die Unruhe, die es uns oder in der Gesellschaft verursacht. Mit unseren Meinungen gehen wir in die Unruhe. Er kommt jetzt langsam auch zu dem Thema Tod und Sterben oder was bedeutet uns das gegenwärtige Leben. Er hat einmal gesagt oder geschrieben.
Und wenn du 3000 Jahre lebtest, selbst 30.000, so erinnere dich dennoch, dass keiner ein anderes Leben verliert als das, was er wirklich lebt, als das, was er verliert. Das längste Leben kommt also mit dem kürzesten auf eins hinaus. Der gegenwärtige Zeitpunkt ist für alle von gleicher Dauer, welche Ungleichheit es auch in der Dauer des Vergangenen geben mag. Und den man verliert, erscheint nur wie ein Augenblick. Niemand kann weder die Vergangenheit noch die Zukunft verlieren, denn wie sollte man ihm das rauben können, was er nicht besitzt?
Und das, was wir besitzen, Swami sagt, ist nur die Gegenwart. Aber die Gegenwart ist sozusagen hier die Trennlinie zwischen Vergangenheit und Zukunft. Die Gegenwart ist sozusagen zeitlich überhaupt nicht messbar. Und ob ein Kind bei der Geburt stirbt oder jemand ein langes Leben hat, was beide verlieren, ist nur die Gegenwart. Nicht die Vergangenheit, nicht die Zukunft. Und bei dem Verlust eines jungen Menschen sagt man ja oft, er hatte noch eine große Zukunft vor sich, ne? Und wenn wir an das Lebensende denken, denken wir an alle Dinge, die wir so erlebt haben und wollen sie gedanklich nicht loslassen, obwohl sie uns schon gar nicht mehr gehören. Irgendwann war es dann auch so weit, dass Marc Aurel starb, und zwar am 17. März 180, vermutlich in dem heutigen Wien. Und zu dem Punkt sagt Marc Aurel:
Aus der Mitte des Menschen zu scheiden, hat nichts Schreckliches, wenn es Götter gibt. Denn sie werden dich nicht dem Unglück preisgeben. Gibt es hingegen keine Götter, oder kümmern sie sich nicht um die menschlichen Angelegenheiten? Was liegt dann daran, in einer Welt ohne Götter und ohne Vorsehung zu leben?
Marc Aurel sagt:
Wer sich vor dem Tod fürchtet, fürchtet sich entweder vor dem Aufhören jeglicher Empfindung oder vor einem Wechsel des Empfindens. Wenn man nun gar nichts mehr fühlt, so wird man auch kein Übel mehr fühlen. Erhalten wir aber eine andere Art des Fühlens nach dem Sterben, so werden wir auch zu anderen Wesen und hören mithin nicht auf zu leben.
Also was wollt ihr, wenn ihr sterbt und nichts mehr fühlt, ist doch in Ordnung, dann gibt es keine Probleme. Und wenn ihr aber anders fühlt, dann hört ihr nicht auf zu leben. Dann geht das Fühlen in einer anderen Art weiter. Die stoischen Grundsätze jetzt noch einmal zusammengefasst, die wir wortwörtlich eigentlich auch bei Swami wiederfinden.
Die Allnatur oder Brahman ist ohne Grund vorhanden und hat von Anfang der Zeit einen Weltenplan entwickelt. Dieser Plan bedingt Vorsehung und Bestimmung des Menschen. Daher geschieht alles, was geschieht, zu Recht und gerecht. Es ist alles wie durch ein heiliges Band miteinander verbunden. Alle wirken bewusst oder unbewusst auf ein Ziel hin. Der Mensch ist beauftragt, diesem Plan mit Hilfe der Vernunft zu folgen und zum Wohle des Menschen beizutragen. Der Mensch besitzt einen Innenraum oder Seelenraum, der von der Außenwelt nicht berührt wird. Er ist nicht gezwungen zu urteilen oder sich eine Meinung zu bilden. Müssen wir nicht. Das ist unser Vergnügen.
Diese Grundsätze, wie gesagt, finden wir alle bei Swami in seinen zahlreichen Ansprachen wieder. Und es ist doch erstaunlich, dass diese Gedanken von Swami und von anderen großen Wesen zu bestimmten Zeiten in verschiedenen Gewändern, in verschiedenen Sprachen, durch verschiedene Menschen, erleuchtete Mystiker, auftauchen und gelehrt werden. Die römische Bevölkerung hat gelesen, was Marc Aurel geschrieben hat oder hat den Stoikern zugehört. Und Baba sagt, denen, die damals den Stoikern nicht genau genug zugehört haben, jetzt nochmal alles in seiner eigenen Sprache, in einem anderen Zusammenhang. Sai Baba sagt:
Der Mensch muss die Zwillingstätigkeiten des Tuns und Lassens, des Entschließens und des Verweigerns aufgeben. Er muss den Weisungen des Herrn folgen. Er muss Gottes Willen akzeptieren und dort glücklich sein, wo Gott ihn hingestellt hat. Und wie immer Gott ihn geschaffen.
Das hat er in der Gita Vahini geschrieben. Es gibt genügend Literatur, um sich in diese Gedankengänge der Stoiker, die eigentlich auch die Gedankengänge von Swami sind, einzulesen und festzustellen, dass wir als kulturelle Nachkommen der Römer diese Schätze schon mit uns tragen. Thank you.
damit, liebe Hörerinnen und Hörer, ist diese heutige Sendung wieder zu Ende. Sie hörten einen DIA-Vortrag von Norbert Nikolaus, den er im Frühjahr 2023 gehalten hat. In dem darauffolgenden Zeilbrief Nummer 164, auch aus dem Frühjahr 2023, können Sie das Ganze noch einmal in etwas erweiterter Form nachlesen. Ich bedanke mich bei Inge Sadei, dass sie die Zitate gesprochen hat, und im Namen des gesamten Radioteams verabschiedet sich am Mikrofon für heute Ihre Evelyn Seliger.